Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Ich kann aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich es vorhin gesehen habe. Er hat Kaffee und Fencheltee getrunken. Der hat so mit Leber dran gucken können. Fencheltee. Tino Meyer, guten Tag.
Hallo Jens, guten Morgen. Ich ergänze, Fenchel mit Anis und Kümmel. Ziehzeit 8 Minuten.
Besser.
In schwierigen Zeiten müssen wir zu allen Mitteln greifen.
Mich haben ein, zwei Leute gefragt, wann denn mal der Auswärtsmeier, das wurde auch am Samstag schon vor dem Spiel thematisiert, ist denn Tino Meyer mit im Ostseestadion? Mit dem hätte man ein besseres Gefühl, weil du ja hin und wieder den ein oder anderen Auswärtssieg mit einfährst.
Ich habe auch das Gefühl, dass gewisse Lagen auch gewisse Konsequenzen mit sich bringen und ich muss das jetzt wieder einplanen. Ich hatte ja gehofft, es geht auch ohne mich.
Das, 8. März Aachen, 15. März Essen kann ich dir da schon mal empfehlen.
Ich weiß, das sind jetzt die schönen Fahrten, genau. Und da, ich gucke mir das an, Jens.
Das heißt, das ist wieder die Geschichte, die wir schon mal neulich diskutiert haben. Ich gucke mir das an, heißt, ja, ich habe andere Verpflichtungen.
Glaube mir, ich hab das schon im Blick und habe da auch schon Nachrichten erhalten und ich will nicht am Ende verantwortlich sein, dass es nicht mal mit dem Auswärtssieg klappt.
Werbung.
Dankeschön an unseren Exklusivpartner Radeberger. Ist draußen noch kalt? Dann kein Problem. Mit dem Radeberger Hoodie bleibst du warm und stylisch. Schau einfach vorbei auf radeberger.de, hol dir dein neues Lieblingsteil. Und für alle Bierliebhaber, erlebe den Brauprozess hautnah bei einer Brauereiführung in Radeberg. Von modernsten Anlagen bis zur Verkostung der besten Sorten. Alles dabei. Jetzt entdecken und genießen. Den Link dazu gibt's bei uns in den Shownotes. Das war, ich sag, ein schwieriges Wochenende und wir werden darüber natürlich ausführlich heute diskutieren. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, das wirkt auch noch kräftig nach. Also wenn man das erlebt hat in Rostock. Und da muss man bei uns sagen, also wir standen weit entfernt. Ich möchte in diesem Gästeblock am Samstag nicht drin gestanden haben. Gerne bei Dynamo im Auswärtsblock und gerne dort mit supporten, aber am Samstag, schwierig.
Jens, ich kann dir sagen, ich war noch weiter weg und auch ich hatte ein flaues Gefühl und irgendwie so ein gewisses Ohnmacht ist vielleicht zu viel gesagt oder wahrscheinlich zu viel gesagt, aber wenn du das da am Samstag zu Hause mitverfolgst, du kannst es ja noch schwieriger einschätzen. Das ist dann so ein bisschen, stelle ich mir das vor, wenn ein Spieler sagt, du sitzt auf der Bank und kannst nicht mit eingreifen. Nicht, dass ich da jetzt am Samstag in Rostock eingreifen wollte, aber du liest immer nur so einzelne fragmenthafte Stücken, Spiele unterbrochen, Raketen fliegen, aber du hast, und du stellst dir irgendwas vor aber und hast Bilder im Kopf, aber du hast jetzt nichts dokumentiert. Das kam ja dann alles erst viel, viel später. Und irgendwo, ja, ganz, ganz komische, doofe Situation. Und wie gesagt, da war ich ungefähr 420 Kilometer entfernt vom Tatort.
Hast du mit deinem Bruder eigentlich mal gequatscht? Der ist doch Hansa-Sympathisant.
Er hat sich wohlwollend zurückgehalten am Wochenende. Er hat die drei Punkte sicherlich verbucht, weil die natürlich Tatsache, wenn man es mit Hansa hält, waren das natürlich sportlich drei sehr, sehr wichtige Punkte. Ne? Über diese ganze sportliche Auswirkung ist jetzt im Nachgang ja fast gar nicht gesprochen worden, aus gutem Grund. Nee, und alles andere, ja, da haben wir beide eine ziemlich klare Meinung, dass wir, wenn wir ins Stadion gehen wollen, Fußball sehen wollen. Und im Zweifel darf gerne auch eine schöne Choreografie dabei sein, aber alles, was in, auch nur ansatzweise mit Gewalt und mit irgendwie Anfeindung und körperlicher Auseinandersetzung zu tun hat, das kann ich für ihn, kann ich für mich, kann ich für uns beide sagen und wahrscheinlich noch für ganz, ganz viele Menschen mehr, lehnen wir eigentlich komplett ab.
Tino, ich würde sagen, wir starten mit der heutigen Folge, die sicherlich keine ganz so einfache ist. Jetzt begrüßen wir ihn in der Runde. Wenn er ins Poesiealbum schreiben würde, bei Lieblingsinterpret würde James Blunt stehen und beim aktuellen Lieblingslied würde Wackelkontakt stehen. Das heißt wirklich so, Naro, ich habe nochmal nachgeguckt, wäre ich ein Möbelstück.
Dann wäre ich ein Lampe aus den 70ern. Guten Morgen.
Thomas Nandorf schreibt für die Dresdner Morgenpost und Tag 24 ist bei uns in der Runde. Wir wollten wenigstens so launig einsteigen. Thomas, wir danken dir, dass du deinen Urlaubstag für uns so ein bisschen opferst. Wissen wir zu schätzen.
Sehr gern.
Ich würde vorschlagen, wir reden ganz ausführlich über Rostock und wir trennen das Ganze. Wir sprechen über das Sportliche natürlich, aber wir müssen auch über das sprechen, was da drumherum passiert ist. Und das werden wir in zwei Teilen tun. Und deshalb würde ich vorschlagen, wir sprechen erst weil das bewegt alle Gemüter und viele sind da wirklich noch am Diskutieren und es gehen auch viele Gedanken durchs Netz. Man sieht viele Videos. Wir fangen damit an, was da am Samstag rund um diesen Ostklassiker passiert ist und was dieses Spiel natürlich komplett überschattet hat. Ich würde mal sagen, zunächst unsere Gedanken, da stimmt ihr mir sicherlich überein, sind bei all denen, die verletzt worden sind bei diesem Ostklassiker, bei diesen schlimmen Ausschreitungen und auch bei denen, die diese schlimmen Bilder noch nicht aus dem Kopf bekommen. Ich sag's immer wieder, Fußball soll und muss Spaß machen, Auswärtsspiele sollten immer was Besonderes sein, aber niemals russisch Roulette, ob man heil nach Hause kommt oder eben nicht. Und Thomas und ich, wir waren beide im Stadion am Samstag. Wir versuchen heute zu schildern, was wir gesehen haben. Das ist dann sicherlich manchmal auch subjektiv und dadurch haben wir Tino quasi als neutrale Instanz. Tino hat das Spiel quasi aus Dresden verfolgt, richtig Tino?
Das stimmt, ja genau. Ich habe es zuerst, kann ich ja auch ganz offen so erzählen, ich habe angefangen bei den Kollegen von Magenta. Und bin dann im Laufe der ersten Halbzeit rübergewechselt zu den Kollegen des MDR.
Das ist ein Duell, auf das du dich eigentlich so freust wie ja, die Rheinländer am Sonntag dann auf ihr Derby Köln gegen Düsseldorf. Wir haben es am Samstag leider nicht hinbekommen mit diesem Duell. Und eins ist mir wichtig und euch sicherlich auch, wir wollen jetzt nicht alle Hansa-Fans über einen Kamm scheren. Das sind Fans wie bei Dynamo, die eine große Liebe und Leidenschaft zu ihrem Verein haben. Und irgendwie sind wir dann alle Ossis. Aber Thomas, lass uns mal damit beginnen. Ein geschlossener Hauptbahnhof, eine politische, große politische Demonstration in der Stadt und dann noch dieser Ostklassiker. War das vielleicht ein bisschen zu viel für die Stadt am Samstag?
Ja, wir haben es ja gesehen, als wir nach Rostock reingefahren sind, ne? Wir standen auf dem kurzen Weg zum Stadion ja noch etwas länger im Stau, weil die Polizei ja die ganzen Menschenmassen erstmal über die Straße buxiert hat. Und dann hat es ja da schon, wir mussten ja nicht mal die Scheiben runterdrehen oder runterdrücken. Gekurbelt haben wir dann doch nicht. Es hat ja nur gezischt und gekracht und geknallt. Und das war, ach, wann waren wir dort? 11:30, also 2,5 Stunden vor Spielbeginn. Und da konnte man ja schon erahnen, was da auf uns zukommt. Das war schade. Ich hatte es dir am Samstag im Auto schon gesagt, Rostock ist eines meiner Lieblingsstädte. Ich fühle mich dort unheimlich wohl. Ich bin dort gern. Aber zum Fußball, ganz ehrlich, gehe ich nicht ganz so gern in Rostock.
Wir alle haben uns auf dieses Spiel gefreut. Und trotzdem, mit welchem Gefühl bist du dort nach Rostock gefahren? War ja nun auch nicht dein erster Besuch im Ostseestadion.
Ja, das insgesamt war es der vierte. Ich war einmal mit Aue oben. Das war in der Saison 2015-16, als Dresden und Aue aufgestiegen sind. Einmal zur Corona-Zeit in der dritten Liga. Da waren ja außer mir gar keiner. Und im Zweitliga-Heimspiel August 21 war es, glaube ich, da war zu 50% Auslastung erlaubt. Da war das alles okay. Ja, aber hier bist du schon hochgefahren, wenn du die einige in sozialen Netzwerken gesucht, geguckt und irgendwas gefunden hast. Also ich bin schon mit einem mulmischen Gefühl dorthin gefahren und habe gehofft, dass alles gut geht. Aber als ich dann gelesen habe, die AfD-Demo, die Gegendemo und dann noch Fußball, da hatte ich schon leichte Bauchschmerzen und danach hatte ich große.
Ja, und dann eben dieser geschlossene Hauptbahnhof. Also
ja.
Das kann man sicherlich auch anders lösen. Also das Duell an diesem Wochenende steigt, hatte sich ja angedeutet. Und dann kann man ja mit der Deutschen Bahn irgendwie sprechen, ob die das vielleicht ein Wochenende später machen kann. Oder liege ich da jetzt falsch?
Ja, man hätte auch das Spiel auf den Sonntag legen können. Dann wäre man zumindest diesen zwei Demos aus dem Weg gegangen. Oder man hätte dann wirklich gesagt, man wartet, bis der Hauptbahnhof wieder auf ist. Oder die Bahn hätte gesagt, gut, dann machen wir es eine Woche später. Weil Rostock spielt nächste Woche auswärts. Da hätte man das auch gut regeln können. Und so war es alles ein bisschen unglücklich. Ja, und deshalb kamen halt viele auch mit den Autos. Ich weiß nicht, wie viele Dresdner Fahrzeuge wir überholt haben auf dem Weg nach Rostock. Sie mussten ja alle mit Kleinbussen und mit PKWs fahren.
Wobei, wenn ich das mal aus der Fernperspektive euch oder so generell in die Runde frage, das hat ja erstmal, also die Ausgangssituation ist sicherlich eine unglückliche gewesen. Das ist Tatsache so. Aber das alles hat ja erstmal nichts damit zu tun, was dann im Stadion passiert ist, oder? Wir reden ja jetzt auch in der Aufarbeitung über Vorfälle, die alle im Ostseestadion passiert sind und AfD-Demo hin, gesperrter Bahnhof her, dass da eine feindselige und wie ich jetzt auch immer wieder höre, auch krass feindselige Stimmung generell schon in der Stadt lag, hat ja mit den Demos oder mit dem Bahnhof erstmal nichts zu tun. Das ist eher so für mich so eine Frage, wo kommt das eigentlich auf einmal her? Also, dass sich beide Vereine jetzt nicht in Arm liegen, ist oder beziehungsweise Fanlager nicht in Arm liegen, ist klar. War mal anders, ist inzwischen schon seit langer Zeit so, dass man sich eher feindselig gegenübersteht. Aber es war ja diesmal wirklich ein krasser Hass und ihr beschreibt das ja jetzt auch schon so in den Stunden vorm Anpfiff. Wir haben ein Beispiel gehört von einem überfallenen Taxi mit drei Dresdner Fans drinne. Das sind ja Sachen, puh, das hat ja mit der Demo und dem Bahnhof erstmal nichts zu tun.
Da gebe ich dir recht, aber man hätte vielleicht die Polizei anders gebrauchen können als zur Absicherung einer Demo.
Aber hattet ihr das Gefühl, dass zu wenig Polizei im und am Stadion war?
Im Nachgang dann schon. Also du musst ja sagen, die Polizei hat sich ja dann nur darum gekümmert, sich zwischen dem Pufferblock, zwischen Gästeblock und Ultrablock Rostock zu stellen. Wenn du mehr Polizei gehabt hättest, hättest du vielleicht das Sicherheitskonzept, wobei Jürgen Wählen behauptet ja, das Sicherheitskonzept hat super funktioniert, dann hättest du das Sicherheitskonzept besser durchsetzen können, aus meiner Sicht.
Ja, schon rund ums Stadion. Ja. Hätte vielleicht noch einen Block weiter vorziehen können und dort besser aufpassen müssen, besser aufpassen können. Das ist jetzt alles so leicht dahergesagt, aber ich sag mal, die Polizisten, die zur Demo abgestellt waren, die hätten wir rund ums Ostseestadion sehr gut gebrauchen können.
Sehe ich genauso. Und wenn du zum Beispiel einen Hauptbahnhof gehabt hättest, der offen gewesen wäre, dann hättest du auch bei der Anreise sicherlich auch eine entspanntere Anreise gehabt für viele Gästefans zum Beispiel.
Ja. Man hätte zum Beispiel auch, Tino nochmal zu erklären, wir kommen quasi aus Richtung Stadt und mussten direkt am Ostseestadion vorbeifahren und etwa 200, 300 Meter weiter hinten war der Einfahrt zum Parkplatz. Der war gesichert, keine Frage, von den eigenen Security-Leuten. Aber der Weg dorthin, ganz ehrlich, ich war froh, dass wir kein DD am Nummernschild hatten, so wie Geschäftsführer Stefan Zimmermann. Denn der hat schon auf dem Weg dorthin nicht so besonders Schönes erlebt, wie er uns erzählt hat. Also da hätte man dann, wenn dort Polizei gestanden hätte, wäre das vielleicht auch anders ausgegangen.
Dann sind alle im Stadion und dann kommen die Mannschaften raus zum Warmmachen. Und dann beim Warmmachen fliegen erste Leuchtspuren, erste Bengalos auf den Rasen und eine direkt neben Tom Berger. Das fand ich dann zum ersten Mal schon dramatisch. Und da wusstest du, puh, das wird heute hier richtig schwierig. Was ich in dem Moment auch schwierig fand, Schiedsrichterkollektiv um Tom Bauer war da noch gar nicht auf dem Rasen. Die haben das gar nicht mitbekommen.
Nee, das ist richtig. Und was mich noch mehr gestört hat, ist, dass es in dem Moment nicht eine einzige Durchsage gab. Der Stadionsprecher stand unten auf dem Rasen oder neben dem Rasen, hat geguckt, hat beobachtet. Die Polizei stand schon da und es gab nicht eine einzige Durchsage. Und das fand ich schon sehr bedenklich. Und im Nachhinein, die Frage haben wir ja Stefan Zimmermann dann am Abend gestellt. Ich hätte meine Jungs versammelt und hätte gesagt, los rein, hier nicht. Ja, also Tom Berger, noch zur Erklärung, er stand zum Rücken in dem Moment zu dieser Rostocker Fankurve. Und wenn er sich nicht bückt, kriegt er das die Rakete an Kopf, an Hals, an Rücken irgendwo hin. Und man sieht auch auf dem Bild, was Dynamo auf seiner Homepage stehen hat, wie entsetzt die anderen Spieler gucken. Ja, also da hätte ich gesagt, als, weiß ich nicht, als Trainer, als Geschäftsführer, es waren ja nur alle da, los Leute rein, nicht, dass uns hier noch mehr passiert, weil man konnte ja nicht davon ausgehen, dass es bis zur Halbzeit die einzigen beiden Raketen oder drei oder wie es waren, auf dem Rasen geflogen sind. Man konnte ja da schon ahnen, dass es weitergehen wird. Und die Sicherheit der Spieler war in dem Moment nicht gegeben. Und das hätte ich beim Schiedsrichter angezeigt und bei den Verantwortlichen angezeigt und hätte wirklich abgewogen, ob ich ihr überhaupt auflaufe.
Aber dass das so auch keiner zur Notiz nimmt, also dass die Schiedsrichter da noch gar nicht da waren und du hast ganz deutlich gesehen, Thomas Brendel, also Dynamo-Sportchef, war da schon erzürnt, genauso wie Stefan Kutschke, der war außer sich, beim Warmmachen außer sich und verständlich, weil das geht einfach nicht, das geht nicht. Und Brendel hat das dann auch angemahnt, dass sowas nicht geht. Also die haben den dann, das hast du ja auch gesehen, der hat mit den Sicherheitsleuten dort gesprochen, sicherlich versprochen, das passiert nicht mehr. Aber ganz ehrlich, Tino, ich glaube, als Spieler, und wir wollen das definitiv nicht als Entschuldigung nehmen für das, worüber wir nachher sprechen, über das Spiel. Aber ich versetze mich jetzt mal in die Lage, wenn ich beim Warmmachen dann schon sowas merke, da habe ich doch ein flaues Gefühl im Magen.
Also wenn du mich konkret ansprichst, ich habe jede Silvesternacht ein flaues Gefühl und möchte, und wenn es um 12 ist und wir dann vor die Tür treten, egal auf welcher Feierlichkeit ich bin, stehe ich immer mit dem Rücken an der Wand, weil ich würde jetzt nicht sagen, eine gewisse Pyro-Raketenangst habe, aber ich möchte, weiß Gott nicht, dass irgend so ein Ding neben mir irgendwie detoniert. Insofern ist das, was da am Samstag passiert hat, wird natürlich Eindruck gemacht haben. Was es konkret mit Tom Berger gemacht hat, kann nur er selbst sagen. Aber Fakt ist eins, wir kommen dann sicherlich auch später nochmal auf die Faninitiative, die speziell die ostdeutschen Fanszenen mit den Vereinen gestartet haben, Verbandsstrafen für Pyrotechnik abschaffen. Und da drin haben sich alle drin geeinigt, dass es ein No-Go gibt, eine absolute rote Linie, die selbst alle Fans anerkennen. Das ist geworfene Pyro. Das geht nicht. Pyro in die Luft halten, zeigen, eine Choreografie damit machen, darüber kann man diskutieren. Darüber sollte man vielleicht auch diskutieren, aber Pyro werfen ist gegenstandslos. Das ist ein No-Go. Und dann deswegen spielt es für mich auch mit Blick vor dem Anpfiff keine Rolle, wie nah die geworfene Pyro an Tom Berger oder wem auch immer auf das Spielfeld gelangte, sondern da ist was geworfen worden in Richtung Spielfeld. Und jetzt muss man sich im Nachhinein wirklich fragen, warum hat da niemand reagiert? Und die erste Frage geht natürlich an Hansa Rostock, an das Sicherheitskonzept, nicht an das Konzept an sich, sondern an die Personen, die dafür verantwortlich, für die Umsetzung verantwortlich sind. Dann irgendwo an Schiedsrichter, okay, ihr sagt, der war nicht da. Und dann in dritter Instanz natürlich auch an Dynamo, jetzt im Nachhinein zu sagen, wir hätten mal, das ist ja, Thomas hat es ja auch schon gesagt, Jens, du sagst es immer wieder, das Leben wird rückwärts bewertet, ne? Und man muss es vorwärts leben. In dem Moment hätte Dynamo ein Zeichen setzen, ja, müssen. Weil jetzt im Nachgang sagen, das geht alles nicht, das wissen wir alle. Aber wenn es diese harten Einschnitte nicht gibt, lernen durch Schmerz.
Sie wollten es sportlich lösen.
Ja, nee.
Ich glaube, sie wollten es ganz einfach
sportlich lösen. Das ist auch völlig korrekt. Und trotzdem, um den Missstand anzuzeigen, das nicht nur verbal auszudrücken, dass das ein No-Go ist. Weil es nützt halt nichts, wenn Stefan Kutschke an der Seitenlinie wild gestikuliert mit dem Ordner. Das hilft niemandem, weil der Ordner dort hat nichts zu sagen. Der ist auch nur ein Ordner. Und es nützt auch nichts, Franz Pfanne zu animieren, er solle mal dahin gehen. Das muss man halt anders regeln, wenngleich.
Das war ja dann in der Halbzeit.
Ja, ja.
Die Geschichte mit Kutschke,
das ist
dass
richtig.
Der außer sich war,
das ist
war
richtig.
Ja schon vor dem Spiel.
Nee, und das sage ich
das
aber.
Das verstehe ich auch.
Naja, ich verstehe das auch, aber das reicht halt nicht, sich nur aufzuregen. Man muss halt dann Transparenz schaffen und die Transparenz heißt, so Mannschaft, wir gehen vom Platz und die Erklärung, das heißt nicht, wir kommen nicht wieder, sondern einfach nur, wenn es so einen 3-Stufen-Eskalationsplan gibt, dreimal darf eine Mannschaft oder darf der Schiedsrichter die Mannschaft einholen, da wäre dort Punkt 1 erreicht gewesen, weil es ist Leuchtmunition, Leuchtspur oder wie immer wir es fachmännisch ausdrücken wollen, auf dem Rasen gelandet. Das ist ein absolutes No-Go, egal wie nah oder fern das von dem Spieler gelandet ist. Und damit geht in dem Fall Dynamo, die Gastmannschaft, in die Kabine.
Ja, überleg dir mal, was in Berlin passiert ist bei dem Spiel gegen Bochum. Da war es ein kleines Feuerzeug und darüber reden wir ja jetzt immer noch, der es den Bochumer Torhüter getroffen hat. Am Freitag wird ja die Berufungsverhandlung durchgeführt. Und bei dieser ganzen Geschichte am Samstag ist ja quasi dann gar nichts passiert. Aber wie gesagt, Dynamo wollte es sportlich lösen und Prendl hat das natürlich auch moniert, was da passiert ist. Aus jetziger Sicht würden sie es sicherlich anders machen. Sie würden sicherlich reingehen und sich dann drinnen erstmal beruhigen. Aber ich glaube, sie wollten damit am Samstag nicht noch mehr Unruhe schaffen.
Das denke ich halt auch. Ein Stück weit war das gewollt, ungewollt auch Deeskalationsstrategie. Natürlich hoffst du, denkst du, das war jetzt ein Ding, das ging gut und hoffentlich ist es das letzte Pyrogeschoss für den Tag und du guckst positiv nach vorne und freust dich auf das Spiel, hast du eine innere Anspannung. Klar, also es ist ja alles nachvollziehbar, was da auch auf Dynamos Seite passiert ist. Aber jetzt im Nachgang ist man halt dann mit hätte, kommt man da halt nicht weiter, ne?
Das sollte vielleicht auch eine Lehre für später sein.
Und wir müssen auch noch ganz kurz dazu sagen, die Leuchtspur oder dieses Bengalo, was da auf den Platz geflogen ist, kam jetzt nicht aus dem Subtras-Block, also aus dem Hardcore-Hansa-Block, sondern das kam eben aus diesem ominösen Block 9a, der dann auch immer wieder eine Rolle gespielt hat, dann in der Halbzeitpause. Und dann geht's in der ersten Halbzeit eigentlich normal zur Sache. Also da gab's dann nichts Besonderes. Die Dynamo-Fans hatten ihre Banner ausgerollt, auch dieses Banner Sachsen-Power, was ja auch ein bisschen für Gesprächsstoff gesorgt hat, kommen wir dann auch gleich noch dazu. Und dann gab's aber da keine Zwischenfälle.
Nein, bis zur Pause ist dann alles friedlich geblieben. Die Stimmung war an sich sehr gut. Also wenn man nur die reine Stimmung betrachtet, vom Anpfiff bis zum Pausenpfiff, war alles in Ordnung. Und da hat man schon gehofft, dass nichts weiter geschehen wird. Aber es war halt nur eine Hoffnung.
Und dann die Halbzeitpause. Und dann merkst du schon, es war wart. Und irgendwie so zum Ende der Halbzeitpause auf einmal geht da die Polizei in den Pufferblock. Es werden Böller, Pyro, Bengalos gezündet. Und es eskaliert total. Also Dinge, wo du sagst, um Gottes Willen, was ist denn jetzt hier los? Das war ja Silvester Reloaded, was dort knapp 10 Minuten passiert ist. Ein absoluter Wahnsinn.
Das ist unbegreiflich. Es ist wirklich unbegreiflich, weil man weiß gar nicht, wie man es ausdrücken soll. Also Feuerwerk auf Menschen, auf dicht gedrängte Menschen, das waren 2600 Mann, die in dem kleinen Gästeblock standen, der war ausverkauft und du hast ja gar keine Möglichkeit, nach links oder zur rechts zu gehen, du kannst dann nur nach oben gucken und versuchen, dich zu schützen, indem du ausweichst, aber das konnten halt dann vielleicht auch nicht alle, sonst hätte es die 14 Verletzte nicht gegeben. Ja, das ist, und dann kommt es von beiden Seiten, wo du vielleicht gar nicht reagieren kannst. Du guckst nach links und dann trifft dich was von rechts oder du guckst nach rechts und dann kommt wieder was von links geflogen. Das war schon Wahnsinn und da braucht Rostock auch überhaupt gar keine Schuldzuweisungen über sich oder nach Dresden schicken oder sagen, ihr habt angefangen oder sonst irgendwas. Das ist absolute Scheiße. Und anders kann man das auch nicht ausdrücken, weil das war bewusst, das war nicht irgendwie die Pyros nach vorne auf dem Rasen geschmissen, dort wo in dem Moment keiner stand, sondern es war bewusst in den Dresdner Fanblock geschossen und das wirklich war minutenlang. Und wenn man sich jetzt einige Videos und Bilder anschaut, ich frage mich sowieso immer, wie diese geballte Pyro ins Stadion kommt, weil du wirst ja kontrolliert. Aber wenn du im Nachgang erfährst, dass Rostocker Fans mit einem Akkuschrauber die eigene Plexiglaswand abgeschraubt haben, um freies Sichtfeld zu haben oder freies Schussfeld in dem Moment, dann frage ich mich, wie kommt denn ein Akkuschrauber in ein Stadion? Das ist ja nicht ein Bleistift oder das ist auch nicht ein kleines Bengalo, was du mal irgendwo am Körper verstecken kannst. Das begreife ich nicht.
Naja, auch diese Schreckschusswaffen, in Anführungszeichen, diese Bombenrohre, mit denen die Raketen und Bengalos abgefeuert haben, die kriegst du ja, glaube ich, auch nicht einfach über den Körperteil ins Stadion rein. Und wir müssen es ja vielleicht so nach und nach aufrollen. Es wird ja gesagt, und die Dynamo-Anhänger sind sicherlich keine Chorknaben und haben sicherlich eine Teilschuld, weil sie eben diese zwei Plexiglasscheiben der Sektorentrennung zerstört haben. Aber man muss eben auch bei der Wahrheit bleiben, dass ich behaupte, selbst wenn das nicht passiert wäre, glaubt denn irgendjemand daran, dass dann die Hansa-Fans gesagt hätten, nee, jetzt nehmen wir die Pyro mit nach Hause, die haben wir zwar heute mitgebracht, aber die brauchen wir dann vielleicht fürs nächste Mal oder die nehmen wir für Silvester 25. Also das glaubt doch kein Mensch. Oder glaubt ihr das?
Ich glaube das auch nicht. Wie und warum so viel Pyro immer wieder in Fanblöcken ist, ich meine, ich glaube, da gibt es relativ einfache Antworten. Weil die einfach bewusst da reingebracht werden und weil da niemand kontrolliert. Also das ist jetzt eine steile These. Ich kann die jetzt in dem Sinne auch nicht belegen, aber wie soll das sonst anders gehen? Und da macht der Ultra-Block in Rostock keinen Unterschied zum K-Block in Dresden. Das ist das eine, dass das abgefeuert wird. Das ist ja irgendwie auch klar, ne? Also wenn die das schon mitbringen, Jens, da stimme ich dir vollkommen zu. Wir haben gestern auch bei uns in der Redaktion überlegt, warum, über das Warum haben wir nachgedacht. Und eine These oder ein Ansatzpunkt, den wir vertreten, das ist ein Stück weit dann die Antwort auf die Jagdsaison. Ihr erinnert euch an das große Plakat, das Dynamo vorm K-Block in der Hinrunde aufgehangen hatte. Die Jagdsaison ist eröffnet mit dem Gewehr und dem Hansa-Logo da im Zielfernrohr. Und dass das jetzt so ein bisschen die Antwort der Rostocker Ultras ist, jetzt wird richtig geschossen. ist ein bisschen perfide, aber würde ich jetzt erstmal nicht für abwegig halten. Ist jetzt nur ein Erklärungsansatz, warum es passierte. Nochmal, da kann ich nur an das anschließen, was ich vorhin gesagt habe, Pyro auf Menschen werfen ist ein No-Go. Und das nicht nur, weil wir Verbandsstrafen abschaffen will als Fanszenen, sondern einfach, weil das dann eine Art Waffe, Tatsache ist. Und das geht nicht, das ist ein No-Go. Wir können da viele Worte für finden. Es ist einfach unbegreiflich und schlicht verboten und lebensgefährlich.
Asozial und kriminell. Einfach ein absolutes No-Go, wie du gesagt hast. Und ich würde sagen, hier an diesem Moment ist ein guter Zeitpunkt, mal die Betroffenen zu Wort kommen zu lassen. Die Leute, die uns Sprachnachricht geschickt haben, danke auch für viele, viele Zuschriften. Ich glaube, ich habe 5 A4 Seiten an Zuschriften bekommen und wir haben auch einige Sprachnachrichten von euch bekommen und die würden wir jetzt hier mal abspielen.
Wir stehen dort im Block und da kommen einfach Raketen von links in die Zuschauer rein, da kommen Raketen von rechts, es ist ein Geschrei, es ist Panik, es ist ein Albtraum. Das war einfach nur ein Albtraum. Ich war seit 15 Jahren, ich war diverse Male bei Hansa. Man hat einiges erlebt dort. Das letzte Mal wurden uns Pflastersteine in den Shuttlebus geschmissen, was schon sehr abartig war. Aber das hat einen fassen Boden ausgeschlagen. Ich bin niemand, der in irgendeiner Form besonders ängstlich ist oder ich bin noch nie mit Angst irgendwie zum Fußballspiel gefahren, immer so mit so einer positiven Anspannung. Aber gestern stand uns allen die Angst im Gesicht geschrieben. Das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Wir waren uns ab einem gewissen Punkt nicht mehr sicher, ob wir diesen Block gesund verlassen können. Bis zu uns hoch sind die Raketen Gott sei Dank nie gekommen, aber natürlich relativ weit unten im Block. Die Leute sind nach oben gerannt, oben wurde es immer enger. Auch dort wurde es panisch. Es war Geschreie, ich wollte das nicht sagen, aber ich glaube, so muss ich Krieg anfühlen, ne? Sich so schutzlos ausgeliefert zu fühlen, das habe ich, glaube ich, so in meinem Leben noch nicht erlebt. Und ja, darüber sind wir uns einig, das hat nichts mit Fußball zu tun.
Ich habe es dann nur noch knallen hören. Ja, es war dann teilweise sehr chaotisch. Es fanden teilweise dann auch noch Schlägereien zwischen Ordner und Dynamo-Fans statt. Es wurde Pyrotechnik, ballermäßig wurde alles eingesetzt. Also es waren sehr erschreckende Eindrücke dafür, dass ich das erste Mal Rostock auswärts war. Ich bin persönlich immer ein Freund von Pyrotechnik, also im legalen Sinne, aber das war echt gestern sehr heftig.
Dann haben wir schon die erste Rakete fliegen sehen und haben uns dann immer weiter nach oben an die Scheiben gestellt. Und genau da, wo wir gestanden hätten, ist eine Rakete explodiert. Meine Freundin hatte so krasse Angst gehabt dort, dass sie eine leichte Panikattacke gekriegt hat. Ich muss mich die ganze Zeit um sie kümmern, dann auch nach den Ausschreitungen, nachdem das alles etwas sich beruhigt hat, konnten wir uns gar nicht mehr so richtig auf das Spiel konzentrieren, weil meine Freundin immer noch so geschockt war von der ganzen Sache. Also leider war das ein kompletter Reinfall, diese Auswärtsfahrt.
Ab dem Zeitpunkt, in dem die Fackeln flogen, einfach nur noch Angst. Hinter uns lagen Fackeln, brennende Fackeln, sodass wir nicht mehr nach hinten konnten. Vor uns explodierten seit 2 Minuten Raketen. Ein Kollege von uns hat direkt an seinem Ohr eine Rakete abbekommen. Diese ist genau dort explodiert. Ja, ich bin Dynamo-Fan und ich wusste um die Gegebenheiten. Aber ich hätte nie erwartet, dass wir in eine Situation kommen, in der man abwägen muss, ob man tendenziell eher in Richtung brennender Pyrofackeln flieht oder in die andere Richtung, wo seit 2 Minuten Raketen explodieren. Das hätte ich nicht für möglich gehalten und ist ein Versagen von Polizei und Ordnungsdienst auf ganzer Linie. Auch das Fehlen von Sanitätskräften im Anschluss hinterm Block ist mir unerklärlich. Es kann doch nicht sein, dass es 6 Verletzte gibt und man nicht eine einzige Sanitätskraft findet. Es kann nicht sein, dass Dynamo-Fans Rettungskräfte organisieren müssen und Ordner anbetteln müssen um Hilfe, damit endlich den Verletzten geholfen wird.
Wenn man sieht, was dort gestern abgebrannt wurde, ist das keine Sache, die man mit einer Handtasche oder in der Hosentasche ins Stadion kriegt. Das sind regelrecht geplante Transporte, die über Gastroanlieferungen etc. sicherlich mit abgedeckelt werden. Und hier liegt für mich einfach das größte Problem, diese Kontrollen im Vorfeld zu verschärfen und eben auch am Spieltag dort mehr Kontrolle reinzukriegen.
Womit ich mich schwer tue, ist, warum pfeift der Schiri das Spiel an, obwohl es ja beim Warmmachen schon diverse Probleme gab. Hätte der Schiri reagieren müssen und hätte sagen müssen, gut, okay, das Thema ist geklärt, wir brauchen gar nicht anfangen, weil hier ist alles heißer, als es gekocht wird.
Ganz ehrlich, als Verein oder von der Mannschaft und den Verantwortlichen hätte ich eigentlich erwartet, dass sie nach der Raketenattacke auf Tom Berger gar nicht erst aufs Feld gehen, sondern sagen, wir treten hier nicht an. Da wäre ich mal sehr gespannt, wie der DFB darauf reagiert hätte, aber das wäre mal ein richtig gutes Statement gewesen.
Wie kann es sein, dass Leute aus der Süd mehrmals unter den Zaunfahren hindurch in die Pufferzonen gelangen und zurücklaufen können, um sich neue Raketen zu holen, ohne dass sie dabei gestört oder festgehalten werden? Wie kann es sein, dass mindestens 3 Personen unten an der Werbebande beim Speerplakat Fackeln und Raketen in den Block schießen, ohne dass die Polizei eingreift? Es ist die Grenze zum Innenraum. Da kommt man als Polizei hin, wenn man es möchte. Warum wird es nicht getan und stattdessen weiter die Dynamo-Fans gekesselt? Warum ist es möglich, dass mehrere Vermummte vom Block 9a aus über die komplette Haupttribüne bis zum Gästeblock gelangen, dort Raketen und Pyrotechnik in den Gästeblock abfeuern, auch über mehrere Minuten und dann anschließend wieder zurückgehen können, ohne dass sie von Ordnern oder von der Polizei festgenommen oder festgehalten werden?
Ich will hier mal bei der Eingeschichte anknüpfen, dass die Rostocker Fans quasi ungehindert, und da sind wir wieder bei meinem Thema mit der Sicherheit, ungehindert diese Bengalos und diese Leuchtspuren in den Block abschießen konnten. Du siehst auf dem einen Video, wie der eine Kollege dort wirklich minutenlang ungestört im Pufferblock steht und abfeuert. Oder du siehst auch immer wieder, und da Chapeau auch an einige Rostocker Zuschauer, die die Vermummten beleidigen und beschimpfen, die da an der Haupttribüne vorbeiziehen vom Block 9a. Aber dann auch Raketen in den Block, in den Dresdner Block, ungehindert reinfeuern können.
Ja, und wenn man die Videos sieht, wir haben sie auch live vor Ort gesehen, zwar nicht ganz so nah, weil die Presseplätze ein bisschen weg waren. Die Polizei dreht sich die ganze Zeit nur in Richtung der Dynamo-Fans und versprüht dort auch jede Menge Pfefferspray. Aber kein einziger Polizist dreht sich mal zur rechten Seite und sieht, dass 10, 15 Hansa-Fans eben dort ungehindert schießen können und ebenfalls ihre Plexiglasscheibe kaputt gemacht haben oder sogar entfernt haben. Die haben sie nicht kaputt gemacht, die haben sie fachmännisch entfernt und dort in dem Pufferblock schon drin waren. Und das ist dann auch eine Frage, die habe ich am Sonntag per Mail an die Rostocker Polizei auch gestellt. Habe zwar eine Antwort bekommen, aber nicht genau auf diese Frage, die blieb unbeantwortet. Warum die nicht nach rechts gegangen sind, also von unserer Seite aus nach rechts gegangen sind in diesen Rostocker Block. Und das kann ich mir nur so erklären, dass sie vielleicht vermutet haben, dass es noch mehr eskaliert, wenn sie drüben in den Block reinmarschieren und dort für Ruhe sorgen. Aber das ist eigentlich Aufgabe der Polizei gewesen, genau die Störenfriede rauszusuchen, die hier für dieses Chaos gesorgt haben. Aber sie haben sich nur auf die Dresdner konzentriert und haben die Rostocker machen lassen. Und das ist auch was dringend ausgewertet werden muss. Weil es kann ja nicht sein, dass du unter Dauerbeschuss stehst und dann wirst du von der Polizei attackiert und mit Pfefferspray, ich weiß nicht, wie viele Liter die dort versprüht haben von dieser Flüssigkeit, und auf der rechten Seite, die konnten machen, was sie wollen, ohne dass auch nur ein Polizist hingegangen ist. Aus Angst, aus Respekt, keine Ahnung. Aber das hätte passieren müssen.
Zitat David Fischer: Wenn Menschen gezielt andere Personen mit Feuerwerkskörpern attackieren und so schwere Verletzungen in Kauf nehmen, dann muss man von einem Versagen aller Sicherheitsorgane sprechen.
Richtig. Gebe ich ihm völlig recht. Weil das kann ja nicht sein. Du hast dir quasi deinen Kreis rausgesucht, in dem du Verordnung schaffen willst. Und der Kreis war aber in dem Moment halt nicht gerade der Schuldige, sondern das waren die Links und Rechts von denjenigen. Und das hat mich am meisten gestört und auch richtig aufgeregt. Die Pressesprecherin hatte mich am Montag angerufen und hatte quasi gefragt, warum ich solche bissigen Fragen gestellt habe. Also es war im Grunde genommen nicht bissig. Ich möchte nur wissen, warum die Polizei sich auf Dresden konzentriert hat und hat die Rostocker alleine gelassen. Die schriftliche Antwort darauf habe ich nicht bekommen.
Ich meine, der Eindruck von den Videos, auf die kann ich mich ja auch nur berufen, weil das werden ja alle Fernsehzuschauer da am Samstagnachmittag auch gesehen haben. Sowohl Magenta als auch der MDR haben ja wenig bis gar nicht auf die Fanblock drauf gehalten in der Halbzeit, aus gutem Grund, tippe ich mal. Was man da sieht, wirft Tatsache die Frage auf, warum der Polizeieinsatz vermeintlich sehr einseitig gewesen ist. Und das müsste man jetzt Tatsache auch die Polizei fragen. Und es wäre halt auch schön, da mal eine Erklärung zu bekommen. Ich vermute ja ganz oft, dass es Tatsache eine Erklärung gibt. Ob es dann das rechtfertigt, das sei eine andere, ist immer eine andere Frage. Aber wer weiß, welche Informationen den Beamten davor lagen, keine Ahnung. Aber ja, man sieht sie die Leiter hochrennen und man sieht sie dann mit Blick auf den Fanblock ausschließlich nach links arbeiten, also Richtung Gäste-Fanblock. Das sieht von der Ferne vom Fernseher, von den Videos schon sehr fragwürdig aus, warum die Polizei nicht in den Block reingeht. Das kann man, glaube ich, relativ einfach beantworten, weil da ein Stück weit irgendeine, ich sag's mal, eine Sicherheitsabwägung ist, ne? Wenn man in den Block richtig reingeht, ist, glaube ich, die möglichen Folgeschäden um ein Vielfaches höher. Aber wenn du sagst, dass man da so einen vereinzelten Menschen minutenlang abfeuern lässt, ja, das wirft halt genauso Fragen auf, die einfach mal jetzt jemand aus polizeisachlicher Sicht mal beantworten könnte, damit man es einfach auch ein Stück weit versteht. Und wenn am Ende die Erkenntnis ist, ja, es war ein Fehler, dann ist das auch mal wohltuend, das so zu hören, weil auch niemand ist von Fehlern frei, die Spieler nicht, wir Journalisten nicht und natürlich auch die Polizei nicht. Ne? Phrase, wir alle sind Menschen und Menschen machen Fehler. Aber einfach um Dinge einordnen und besser zu verstehen zu können, wäre das, glaube ich, für alle auch hilfreich, damit jetzt nicht irgendwelche Mythen entstehen. Hier hätte sich die Polizei an Dynamo-Fans abgearbeitet oder so. Also das kann ich mir schlecht vorstellen und will ich mir eigentlich auch nie vorstellen, dass eine Sicherheitsbehörde da einseitig sich an, unter dem Motto Rostocker Polizisten arbeitet, sich an Dynamo-Fans ab. Das halte ich eigentlich für Quatsch.
Am Samstag nach dem Spiel hat dann Jürgen Wehland, der Geschäftsführer von Hansa Rostock, für die, die es nicht wissen, sofort gesprochen. Und ich glaube, Dynamo sah sich dann quasi fast genötigt, darauf zu antworten. Vielleicht wäre Jürgen Wehland gut beraten gewesen, die ganzen Ereignisse auch mal erstmal 24 Stunden setzen zu lassen. Aber das ist von der Ferne beurteilt. Er selbst behauptete ja, dass die Hansa-Chaoten die ganze Pyro-Geschichte auf die Dresdner Fans nur deshalb eröffneten, weil im Gästeblock eben diese zwei Plexiglasscheiben zerstört wurden.
Die Situation war eigentlich bis zur Halbzeit okay. Ja, da passieren Dinge, die nicht passieren dürfen, ja. Aber die muss man einordnen. Die haben jetzt, glaube ich, nicht das Spielgeschehen irgendwie beeinflusst. Aber was dann zur Halbzeit passiert ist, war natürlich desaströs. Es wurde eine Sektorentrennung zerstört, muss man sagen, demontiert von Dresdner Fans. Es war klar, was dann passiert. Im Vorfeld, nach den Ereignissen in Cottbus auch, hat man ganz klar rote Linien gezogen. Wird eine Sektorentrennung beschädigt oder gar eben halt zerstört, dann droht Spielabbruch, zumindest Unterbrechung. Genau das ist dann passiert. Die Polizei ist in den Pufferbereich gegangen, wurde dann mit Böllern beworfen. Und alles, was danach passiert ist, ist genauso inakzeptabel wie diese Situation, die dann letztendlich dazu geführt hat. Ja, dann ist, ich sag mal, der Krisenstab zusammengetreten. Dazu gehört der Einsatzleiter der Polizei, Achim Segebart, die Schiedsrichter, die Offiziellen waren dabei. Wir vom Bereich Sicherheit waren dabei. Und haben dann die Situation analysiert, besprochen, wie es weitergeht. Danach waren die beiden Trainer in der Kabine mit den Mannschaftsführern und es wurde beschlossen, dass nach einer entsprechenden Durchsage, die ja dann im Stadion erfolgte, das Aufwärmen stattfindet und dann das Spiel hoffentlich fortgesetzt werden kann. Ist ja Gott sei Dank dann zu Ende geführt worden. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen war das nicht selbstverständlich. Aber da danke an alle, die dafür gesorgt haben, dass das noch möglich war überhaupt.
Darf ich da vielleicht noch mal ganz kurz einhängen, will, ja. Weil wir das ein bisschen anders wahrgenommen, vielleicht nicht ja. So mitgekriegt haben. Ja. Wir haben gesehen, dass die Polizei aufmarschiert ist und dass danach plötzlich ein fiesches Feuerwerk losging von Hansa-Seite in den Dynamo-Block. Sie sagen, da sind Sektorentrennungen beschädigt worden. Heißt das, da sind Dynamo-Fans raus aus dem Block und wollen in den Hansa-Block?
Die Aufgabe der Polizei ist in dem Moment letztendlich genau das zu verhindern. Und nachdem ersichtlich war, und es war so, dass an zwei Stellen die Sektorentrennung nicht nur beschädigt, sondern wirklich zerstört wurde dieser Austritt oder Übertritt sozusagen bevorstand, ist die Polizei einmarschiert. Sie hat sich sehr, fand ich, besonnen verhalten, weil sie gewartet hat, bis wirklich das Szenario droht und offensichtlich unabwendbar scheint, außer dass sie reingeht eben halt. Und das ist genau dann passiert. Also insofern war es vom Timing her, glaube ich, genau richtig.
Also schlussfolgern Sie, dass es diese Bengalo-Show von Hansa-Seite dann vielleicht gar nicht gegeben hätte? Wäre es zu dieser Sektorentrennung nicht gekommen?
Genau.
Und dabei blieb er auch gestern nochmals in einem Interview auf der Vereinswebseite. Und er behauptet eben auch, dass das, und das auch nochmal auf der Webseite, dass das Sicherheitskonzept bei diesem Spiel eigentlich funktioniert habe.
Ja, also ich habe Jürgen Mehlen schon in der Dresdner Zeit sehr geschätzt, weil er immer offen mit uns umgegangen ist. Also der hat nicht gemauert, der hat nicht geblockt, wenn man Fragen und Sorgen hatte oder irgendwas gebraucht hat, er war immer da. Das macht er jetzt vielleicht auch in Rostock, aber das war am Samstag schon Quatsch und das ist für mich auch im Nachgang Käse, weil du siehst ja in den Videos, dass die Plexiglasscheibe noch ganz war, als dieser Beschuss losging. Ich will das überhaupt nicht gut reden, das war genauso Mist, diese Dinger zu zerstören. Aber sich dann auch einen Tag später noch hinzustellen und zu sagen, ja, aber Dresden hat angefangen oder das war die Ursache für das Ganze. Nee, das ist, wie du schon sagtest, keiner von den Rostocker Chaoten hätte die Pyro wieder mit nach Hause genommen. Also das ist Mumpitz.
Ich verstehe es vielleicht ansatzweise, dass er sagt, okay, ich muss natürlich auch ein bisschen meinen Verein und meine, in Anführungszeichen, Fans da in Schutz nehmen. Und vielleicht war es auch nochmal eine schöne Replik an seinen ehemaligen Arbeitgeber.
Für mich ist das jetzt Tatsache so, dass natürlich jeder Vereinsvertreter erstmal ein Stück weit Klientelpolitik macht. Dass Jürgen Wehland ein Stück aus meiner Sicht zu sehr Hansa relativiert und aber auch Dynamo ein Stück weit zu sehr nur auf die Pyro aus dem Hansa-Block abzielt. Und für mich spielt das keine Rolle, was zuerst war. Und wer hier wie vielleicht falsch reagiert hat, am Ende geht alles nicht. Du kannst die Sektorentrennung nicht zerstören, du darfst die Toilettenanlage nicht zerlegen, du darfst den Cateringstand nicht überfallen, du darfst nicht Pyro aus dem Block werfen. Das ist alles verboten und No-Go und alles asozial und kriminell, wie du gesagt hast, Jens. Und deswegen spielt es für mich in der Bewertung rückblickend auch gar keine Rolle, was war zuerst da. Weil nur weil A böse ist, darf ja nicht B böse Antworten. Mag ein bisschen naiv gedacht sein in dem rauen Fußballklima, aber warum eigentlich? Warum muss ich auf Gewalt mit Gewalt antworten? Und insofern finde ich das jetzt alles für mich als Außenstehender, der nicht unter der Emotionalität steht, die natürlich auch einen Jürgen Wehland und einen David Fischer am Samstag hatten, die auch einen Stefan Kutschke am Samstag hatte, die ich auch bei euch immer noch raushöre, weil ihr es halt einfach erlebt habt. Und ich habe von meiner Pyroangst erzählt, also wahrscheinlich wird es mir ähnlich gehen. Aber was mich jetzt rückblickend echt ein bisschen ärgert und stört, dass jetzt die Vereine mit den Fingern so aufeinander zeigen und jeder sagt, der andere hat, aber du hast und du hast angefangen. Und wenn du nie angefangen hättest, dann hätte ich das nie gemacht. Das finde ich alles Quatsch. Ich meine, es ist alles passiert. Und jeder muss da jetzt eigentlich bei sich anfangen und dann sollten sie es zusammen bitte aufarbeiten, weil es wird nicht das letzte Spiel von Hansa gegen Dynamo gewesen sein.
Können wir uns darauf einigen, dass wir sagen, die Konstruktion des Rostocker Ostseestadions ist aber schon von Grund auf eher bescheiden. Also dass der Block der Subtras, also der Hardcore-Fans von Hansa Rostock, unweit des Gästeblocks ist, das kritisieren wir ja jetzt nicht zum ersten Mal. Das haben schon andere Vereine kritisiert, wo die Gästefans das auch leidvoll ertragen mussten.
Das kritisiert ja auch Hansa selbst. Also das ist ja absolut unstrittig. Also das räumt ja Jürgen Wehland genauso ein wie seine Vorgänger, dass das alles andere als gut ist. Ich meine, wie es zustande gekommen ist, wissen wir auch, dass das jetzt nicht kein dummer Zufall ist. Das sind jetzt zwei Blöcke nebeneinander, sondern dass die Ultras in Rostock eben ihren angestammten Platz wieder haben wollten und dass der Gästeblock aus logistischen, organisatorischen, anfahrtslogistischen Gründen eben dort ist, wo er ist. dass das alles nie toll ist, ich meine, das ist unbestritten. Und jetzt bin ich mal gespannt, von Jürgen Wieland ist mir auch der Satz in Erinnerung geblieben, wir müssen jetzt tun und nicht drüber reden. Bin ich mal gespannt, ob und was Hansa da jetzt konkret tut. Und das,
ja, aber Tino, in Dresden haben sie den klassischen Graf-Lock damals dann auch verlegt im neuen Stadion.
Ja, ja.
Die sind ja auch quasi rübergegangen. Du musst Kompromisse machen.
Das ist doch alles richtig, ne? Ich will doch nur beschreiben, warum das so ist. Und ich meine, du wirst doch wie, oder wir wissen doch alle, wie das ist. Man hofft irgendwie, dass es gut geht und man hofft, dass es sich die Fans vielleicht Scharmützel liefern. Aber dass es so aus dem Ruder läuft wie am Samstag, ist eben wahrscheinlich in der Brutalität und mit diesem abgrundtiefen Hass so wahrscheinlich auch noch nie passiert. Deswegen ist ja auch das Entsetzen jetzt umso größer. Jetzt muss man aber halt wirklich was tun, weil sonst braucht man nur darauf warten, bis es wieder passiert. Und ob das dann in 3 Monaten oder 3 Jahren soweit ist, spielt da nicht mal eine Rolle. Es muss jetzt irgendwann mal was getan werden, ja. Aber das, finde ich, ist jetzt weit weg in der Dynamo-Aufarbeitung auch. Aber klar, man kann sich nur wünschen, auch für alle anderen Fußballfans und eben auch für die Rostocker, weil das dürfen wir nicht vergessen, das sind, Jens, du hast es anfangs gesagt, auch genügend Rostocker Zuschauer, inklusive der Sohn vom Hansa-Trainer Daniel Brinkmann, die mit Tränen in den Augen und voller Angst auf der Tribüne waren. Und das ist ein Punkt, der nur absolut nicht ins Fußballstadion gehört.
Ja, und ich finde, jetzt müsste dann auch der DFB reagieren. Ich finde, dass mit diesem Gästeblock, das muss dann auch zwingend in die Lizenzunterlagen rein. Also wie lange steht das Stadion? Wir haben am Samstag überlegt, Mitte der 90er Jahre ist das gebaut worden. Und Mitte der 90er Jahre ist das genauso. Dann muss halt mal in die Lizenzunterlagen rein. Der Gästeblock hat genau auf der gegenüberliegenden Seite zu sein. So von mir aus dort, wo die erste Leuchtrakete herkam. Dann hast du das erst mal getrennt, aber es gucken seit fast 30 Jahren alle zu, dass dort immer wieder was passiert. Und jetzt muss irgendwann mal reagiert werden und auch vom DFB, oder wenn Rostock mal wieder aufsteigt, von der DFL. Also das muss zwingend für mich in die Lizenzunterlagen rein, dass das eben nicht mehr sein darf, dass in Gästeblock links und rechts von Rostock-Fans eingekesselt ist. Ja, also von den Hardcore-Rostock-Fans, um es genau zu sagen.
Was passiert denn jetzt? Also Tino hat ja schon diese Initiative gegen Pyrostrafen erwähnt. Hansa will sich da jetzt erstmal zurückhalten bei der ganzen Geschichte. Sie waren ja ursprünglich dort mit drin. Geisterspiele, keine Auswärtsfans bei diesen Ostklassikern. Was macht man jetzt?
Diese Pyrostrafen-Initiative hatte ich ja angesprochen, ne? Das ist ja fast jetzt noch so ein Nebenaspekt, aber wir müssen uns nichts vormachen. Also ich begrüße die Initiative, weil ich Tatsache finde, Pyro in der Hand, nicht geworfen, sondern als reines Stilelement für Fankultur, dem kann ich wirklich was abgewinnen. Also da kann ich die Initiative verstehen und bin geneigt, der auch zu folgen. Wir müssen uns nichts vormachen, dass seit Samstag man praktisch die Initiative auch einstampfen kann, weil die hatte aus meiner Sicht wenig Chancen beim DFB und bei der DFL und hat nach Samstag, so mein Empfinden, gar keine mehr. Das ist das eine. Das andere ist...
Aber guck dir abends Dortmund an. Und ja. Die haben auch einen Haufen Bengalos gezündet und es sah irgendwie schön aus.
Deswegen sage ich, ne, als Stilmittel, was auch immer wieder als Pro-Argument genannt wird, finde ich das auch wirklich bereichernd. Weil ein anderer Punkt ist, den du, Jens, gerade angepiekst hast, finde ich interessanten Gedanken, weiß ich jetzt noch nie, wie ich dazu abschließend stehe, solche Risikospiele, Hochrisikospiele ohne Gästefans. Ich meine, jetzt kann man sagen, da fehlt ja was im Stadion. Na gut, es gibt immer ein Hin- und es gibt ein Rückspiel. Da gibt es halt ein Spiel im Harbi-Stadion mit 32.000 Dynamo-Fans und ein Rückspiel im Ostsee-Stadion mit 26.000 Hansa-Fans. Finde ich jetzt zumindest auch einen Ansatz, über den man mal nachdenken könnte. Und was jetzt die naheliegenden Konsequenzen sind, da bin ich ja ein Stück weit gespannt und ein Stück weit auch ja für einen Moment auch überfragt. Also kann ich mir auch viel vorstellen. Also von hoher Geldstrafe bis eben auch ein Stück weit ein Teilausschluss, zumindest für Hansa, weil sie ja auch ein gewisses Vorstrafenregister haben. Unsicher bin ich mir, welche Strafe Dynamo als Gastverein in Rostock kriegen kann, wie da das Strafmaß ist, was der DFB da ja in seinem Strafleitfaden zu stehen hat.
Mit diesem Fanausschluss, woran machst du das dann fest? Legst du das vor der Saison fest? Und ich sag mal, das Derby Dynamo gegen Schacht, da ist da alles glatt gegangen und da geht es seit Jahren, gibt es da keine großen Berührungspunkte.
Ja, also du hast ja die Spiele, wo du genau das weißt, dass das was passieren könnte. Seit Jahren ist zwischen Aue und Dresden nichts passiert, weder in Aue noch in Dresden. Aber du weißt eben, dass Rostock noch das tick schärfere Hassspiel ist. Und dann musst du vor der Saison genau das festlegen. Und es war ja auch nicht einmalig in der Welt oder in Europa. Celtic gegen Rangers dürfen seit Jahren keine Gästefans dran teilnehmen. Oder wenn du nach Südamerika guckst, Boca Juniors gegen River Plate, dort ist es genauso. Und wenn das das einzige Mittel ist, um heil aus dieser Sache rauszukommen, dann ist es eben so. Und wenn ihr habt gerade über Geldstrafen gesprochen. Ich habe es am Montag bei uns geschrieben. Geldstrafen, welchen Fan juckt denn eine Geldstrafe, die der Verein kassiert? Keinen, weil die ganz genau wissen, sie können nicht identifiziert werden, weil sie alle Sturmhauben aufhaben. Also zahlt das der Verein. Und das tut doch den Fans nicht weh. Was den Fans wehtut, sind Punktabzüge. Ne? Weil dann sind sie verantwortlich, wenn ihr Verein nicht aufsteigt oder gar absteigt. Und das darf auch nicht ein Punkt sein oder zwei Punkte sein, das muss halt dann drastisch sein. Und das muss so drastisch sein, dass die Fans dann überlegen, was wollen wir eigentlich? Das Geld juckt die nicht. Und deshalb auch Geisterspiele machen für mich auch keinen Sinn, weil das ist auch Geld. 26.000 Zuschauer dürften ungefähr 500.000 Euro Einnahme sein. Aber das juckt den Fan, der das drauf anlegt, überhaupt nicht. Das muss so drastisch bestraft werden, dass es eben auch den Fan zum Nachdenken bringt. Und das wäre ganz einfach, wenn es dem Verein punktemäßig an die Karre geht. Ja, und er dann merkt, also wir sind jetzt nicht aufgestiegen, weil wir haben 6 Punkte abgezogen bekommen. Dafür waren wir verantwortlich. Das ist für mich das einzige Mittel, was für mich greifbar wäre, wo auch mein Fan zum Nachdenken kommt, dass das vielleicht nicht günstig ist. Sie wollen immer, dass ihre Vereine am höchsten spielen. Und wenn sie dann dran schuld sind, dass das eben nicht passiert ist, dann denken vielleicht einige mal drüber nach.
Was mir auch noch wichtig ist, ich glaube, weil das so ein bisschen in der überregionalen Berichterstattung rüberkommt, das sind Probleme, die Hansa Rostock, natürlich war ja jetzt auch Dynamo Dresden, nicht exklusiv haben. Die haben auch andere Vereine. Also es ist jetzt nicht eine Sache, die nur auf Hansa Rostock zutrifft, was da am Samstag passiert ist. Und dann noch, was am Samstag eben auch auffällig war, die Berichterstattung über regionale Medien. Also wenn ich da an die Kollegen der dpa und ihr wisst das genauso gut, für viele, gerade überregionale Medien, ist die dpa teilweise wirklich Gesetz. Und wir haben uns echt alle angeguckt, als wir die erste Meldung gelesen haben. Ich zitiere da nochmal daraus. Wegen der Enthüllung eines Banners hatte es einen Polizeieinsatz im Dynamo-Block gegeben. Dabei wurde das Plakat entfernt. Die Inhalte des Banners waren zunächst nicht bekannt. Die Dresdner Anhänger beantworteten die Aktion mit dem Werfen von Feuerwerkskörpern.
Ja, Schwachsinn.
Da muss ich mal sagen, der Autor hat ein bisschen die Geschichte falsch eingeschätzt. Und das Ding ist eben aus der dpa, weil sich viele wundern, was gab es denn da für eine Berichterstattung? Für viele ist die deutsche Presseagentur einfach mal gesetzt und daraus wird dann zitiert. Genauso kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wir hatten ein CVD und das bei vielen Medien genauso. Der Polizeibericht ist für viele einfach auch mal gesetzt. Was dort drin steht, stimmt einfach. Und ich kann da Geschichten erzählen, auch von Dynamo Auswärtsspielen, wo dann dort zitiert wurde und ich mich mit meinem CVD damals gestritten habe und gesagt habe, das ist so aber gar nicht passiert. Da kannst du mit dem streiten, wie du willst. Der hat gesagt, da steht aber so ein Polizeibericht. Dann stimmt's.
Eine kurze Erklärung, Jens, zu dem, was du gesagt hast mit der dpa und warum so ein dpa-Bericht deutschlandweit dann auch maßgeblich und tonangebend ist, liegt einfach auch daran, dass die Deutsche Presseagentur, die ja hinter dem Kürzel dpa steht, praktisch viele Medienhäuser in Deutschland beliefert mit Nachrichten. Ich weiß, ich habe selber mal als freier Mitarbeiter für die dpa gearbeitet und weiß es auch von Kollegen, die dort tätig sind. Die haben einen sehr, sehr hohen Standard, was die Überprüfbarkeit von Fakten angeht. Deswegen bin ich umso erstaunter, was da berichtet worden ist. Ich will mal ein Dynamo-Beispiel bringen. Als Dixi Dörner gestorben ist, konnte die dpa das lange nicht vermelden, weil es nicht reicht, dass die Sächsische Zeitung oder Tag 24 schreiben, wir wissen aus Familienkreisen, Dixi Dörner ist gestorben oder Holger Scholze, der Dynamo-Präsident, hat das gesagt, sondern die dpa braucht eine Quelle aus erster Hand. Deswegen gab es damals ganz lange keine dpa-Meldung zum Tod von Dixi Dörner. Das mal nur als Einordnung. Umso erschreckender ist das, was Jens, du gerade vorgelesen hast. Und jetzt die Erklärung, warum das deutschlandweit rumläuft, dass viele Medienhäuser praktisch so einen automatischen, ich nenne es jetzt mal Internet-Service haben, dass dpa-Nachrichten automatisch in so einer Art Ticker einlaufen. Und dann sitzt da am Samstagnachmittag niemand, der den Bericht da überprüft, wie sollte er auch oder wie sollte sie auch, Und so entsteht es dann, dass von der sehr glaubwürdigen deutschen Presseagentur eben in Text unwidersprochen deutschlandweit in sämtlichen Nachrichtenplattformen und Zeitungen, Online-Auftritten halt zu finden ist. Was da geschrieben wurde, ja, ihr habt es ja erlebt und man kann das ja jetzt auch mit Fug und Recht sagen, ist halt nicht unbedingt das, was man Wahrheit nennt, ne? Und das trägt dann eben zur Verschärfung auch bei. Und deswegen finde ich, ist es mir und glaube ich, sollte es uns auch wichtig sein, jetzt auch keine Vorverurteilung zu treffen oder irgendwie jetzt den schwarzen Peter oder so zu verteilen, weil man eben, und das haben die Kollegen da in der dpa am Samstag nicht gemacht, mal die gefragt, die halt vor Ort dabei waren. Und die halt.
Ja, du wirst natürlich sofort gefragt von den Kollegen. Sag mal, die schreiben aber was ganz anderes.
Ja,
was siehst
ja,
du
ja.
denn?
Also wir haben das alle, Jens. Du hast das mit deinem Streit mit dem CVD erlebt. Und das geht uns, Thomas wird da bestimmt, wenn wir ihn jetzt danach fragen, auch 3 bis 7 Beispiele erzählen können, dass du als Dynamo-Begleiter direkt dran bist, was siehst. Und deine Kollegen in der Redaktion sich auf Fernsehbilder oder auf Kommentatorenaussagen oder eben Berichte, des Polizeiberichts oder eben auch der dpa verlassen und du sagst im Stadion, ey Kollegen, ich war dabei, es war nicht so.
Das jüngste Beispiel war das Rückspiel im Mai in Unterhaching mit diesem Tor, was im Fernsehen auch völlig anders rüberkam und die Kollegen dann das erstmal so abgetippt haben und ich dann gesagt habe, ey Leute, hier, ich bin hier, dem ist nicht so. Und das widerspricht sich manchmal schon ganz gewaltig und da mache ich auch den Leuten, die es bearbeiten, keinen Vorwurf. Und deshalb immer, mich haben am Sonntag, mir ging es ähnlich wie Jens, ich habe bestimmt 20, 25 E-Mails gekriegt auf meinen Text und warum schreibt ihr das nicht so und so oder warum macht ihr das nicht so und so oder beginnt doch mal mit der Aufarbeitung und da habe ich gesagt, mit der Ruhe, das läuft alles. Ich kann nicht jetzt irgendwas raushauen, was ich in 10 Minuten oder in einer Stunde wieder revidieren muss und das sollte dann schon Hand und Fuß haben und deshalb, ich habe die Fragen zum Beispiel an die Polizei am Sonntag gegen 17 Uhr geschickt und hatte gestern gegen 16.30 Uhr wieder zurück. Also da muss man schon drauf warten und dann ergibt sich dann irgendwann mal ein rundes Bild, obwohl ich gestern auch enttäuscht war von der Beantwortung meiner Fragen durch die Polizei, die lediglich 1 von 5 beantwortet hat. Und das war die, warum das Spiel überhaupt wieder angepfiffen wurde. Das war eigentlich die irrelevanteste von allen. Und da muss man sich dann schon drauf verlassen und kann nicht einfach irgendwas rausposaunen, was dann vielleicht gar nicht so stimmt. Und du aber weißt, dass du jetzt einen Verein diskreditierst mit so einer Aussage und der Fakt im Ende überhaupt nicht gestimmt hat. Denn das war an den Haaren herbeigezogen. Also an Sachsenpower weiß ich nicht, ob sich da überhaupt jemand abreagieren würde, weil das ist ja nichts, was verboten ist, sowas zu schreiben.
Insofern finde ich es jetzt wichtig, Jens, wenn du fragst, der Blick nach vorne, was kommt jetzt? Es wird Verbandsstrafen geben, eine DFB-Strafe für Hansa, für Dynamo. Über die Höhe können wir jetzt nur mutmaßen. Und es wird sicherlich auch noch eine Zeit dauern, bis es die Strafen gibt. Was ich wichtig fände und was ich auch gerne bei beiden Vereinen ein Stück weit auch einfordern möchte, würde, dass man dann rückblickend dann einfach nochmal ein Ergebnis der Aufarbeitung bekommt. Und nicht nur, wir haben das intern aufgearbeitet, sondern dass man auch öffentlich das dann nochmal klärt. Und das ist, fände ich, wir reden immer von Fairplay, wir reden von Sportsgeist und auch von Größe und von Haltung. Wenn dann Leute, die Fehler gemacht haben, also Institutionen, wenn Sachen falsch eingeschätzt wurden, wenn man das auch benennt, wenn man am Ende sagt, ja, es war vielleicht ein Fehler, das Spiel am Tag in der AfD-Demo und mit dem geschlossenen Bahnhof durchzuführen und dann vielleicht mitliefert. Aber es gab die und die Gründe, warum wir es gar nicht anders machen konnten. Dann wissen wir das. Und wenn wir die Frage nach dem Polizeieinsatz stellen, wenn dann mal ein Polizeieinsatzleiter erklärt, wir sind deshalb in den Pufferblock gegangen und haben nur nach links geguckt, aus dem und dem Grund. Ich meine, zitiere ich dich jetzt, Jens, gerne wieder, wir können das Leben eben nur rückblickend bewerten, müssen es aber nach vorne leben. Das lässt sich jetzt alles nicht mehr ändern, aber vielleicht können wir alle auch was lernen für die nächsten Spiele. Wir alle, da meine ich uns Medien, Jens, du hast das gerade angesprochen mit der dpa, da brauchen wir die Behörden und auch die Vereine und auch die Fans jetzt alle auch nicht rausnehmen.
Alle. Wir sitzen alle im selben Boot.
In dem Fall alle im selben Stadion, ne?
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habich-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Ich würde trotzdem ganz gerne noch zum Sportlichen kommen. Naro, glaubst du, dass das Ganze, wir hatten es vorhin schon mal so ansatzweise diskutiert, einen Einfluss, einen Eindruck gehabt hat auf die Spieler?
Das lässt sich schwer beantworten. Natürlich kann man sagen, ja, wenn du so geschossen wirst am Anfang, dann ist das, gehst du vielleicht mit einem flauen Magen oder mit einer anderen Grundeinstellung in das Spiel. Aber daran lag es nicht. Ja, das Spiel wurde in den ersten 15 Minuten verloren. Das hat jeder zugegeben, mit dem wir gesprochen haben. Das hat jeder im Stadion oder am Fernseher auch genauso gesehen. Ob es jetzt an der Aktion vom Warmmachen lag, keine Ahnung. Für mich war der Hauptgrund, und das hat Lars Bünning so gut gesagt, sie haben halt eine Viertelstunde versucht, Fußball zu spielen. Und das ging, wir haben den Platz gesehen aus nächster Nähe. Ich sag mal, in Warnemünde am Strand liegt genauso viel Sand wie dort im Stadion. Es war einfach nicht möglich, Fußball zu spielen. Und das war diesmal auch keine Ausrede. Das war ganz einfach so. Und Rostock hat es am Anfang halt besser gemacht. Die haben sich von Anfang an auf diese, gut, die spielen alle 14 Tage auf diesem Acker. Sie haben sich auf gar nichts eingelassen, sie haben rigoros verteidigt, sie haben gepresst und sie haben die Bälle halt nach vorne geschlagen. Und wenn du dann hinten halt versuchst, nach links oder nach rechts oder in Chipball zu spielen, der deinen Mitspieler erreichen soll und der dann zu hoch wegspringt, und sie haben einfach zu spät reagiert.
Lars, am Ende eine 0-1 Niederlage. Liegt die Ursache für die Niederlage in der ersten Halbzeit?
Ja, vor allem in der Anfangsphase, wo wir auch das Gegentor kassieren. Ich glaube, da machen wir uns das Leben selber schwer, indem wir versuchen, Dinge zu tun, die vielleicht auf diesem Platz heute einfach nicht möglich waren. Naja.
Warum?
Naja, weil wir, glaube ich, schon einen anderen Ansatz haben insgesamt als andere Mannschaften, fußballerischen Ansatz. Aber ja, warum ist eine gute Frage. Das müssen wir jetzt uns beantworten und in solchen Spielen dann einfach abschalten, weil wir dann einfach auch cleverer sein müssen. Und da muss es nicht immer gut aussehen, sondern das Ergebnis muss halt passen.
Weil auf diesem Rasen war, oder was man Rasen nennen kann, war ja nicht viel Fußball möglich.
Nee, mit Rasen hat das ja nicht viel zu tun gehabt. Aber das wussten wir vorher und da muss man sich besser darauf einstellen. Also wir suchen die Ausrede auf keinen Fall bei dem Platz, sondern eher bei uns.
Wir müssen auch über die Ereignisse nach der Halbzeitpause reden. Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
Ja, schwierig zu beurteilen. Also ja, das ist ein brisantes Spiel, ist klar. Das ist, weiß ganz Deutschland. Ja, aber wir können nur unseren Job auf dem Feld machen, haben versucht, uns dann wieder ordentlich warm zu machen und die zweite Halbzeit noch zu spielen.
Hat das euch in irgendeiner Form beeinträchtigt, weil eine halbe Stunde später anzufangen, macht ja irgendwas?
Nee, hat uns nicht beeinträchtigt.
Dann zweite Halbzeit lief's etwas besser, hattet ihr auch Chancen, aus wenig viel zu machen, ist euch nicht gelungen?
Ja, was heißt aus wenig? Ich fand, wir hatten schon ein, zwei Hochkaräter. Auch Toni noch einmal vorm Tor, wo er den Ball nicht richtig trifft, glaube ich. Das sieht dann halt aus, als wär's ideenlos oder durch Zufall. Aber das sind halt in diesen Spielen die Mittel, die du wählen musst. Also Standards oder Einwürfe oder lange Bälle. Und da sind wir schon zu Chancen gekommen. Aber klar sind wir unfassbar enttäuscht. Tut uns unglaublich leid für die Fans. Ich hoffe, dass alle heil nach Hause gekommen und alle auch unversehrt davongekommen sind von diesen ganzen Sachen.
Kann man sagen, dass Dynamo ähnlich wie Boris Becker einfach auf Sand nicht kann?
Ja, das werden die wenigsten Fußballvereine kennen.
Das war ja wirklich Sandplatz. Also das war wirklich eine Katastrophe. Und dass die nach dem Spiel, haben die den Platz wirklich noch ein bisschen versucht, irgendwie ansatzweise Verbesserungsarbeiten durchzuführen. Rasenpflege quasi.
Rasenpflege, das war die einzige Szene, die mich dann am Samstag nach dem Spiel zum Schmunzeln gebracht hat. Normalerweise hätten Rechen gereicht, ne, dass du wie in der Sandgrube beim Weitsprung alles wieder gerade ziehst.
Thomas, du hast die Lizenzauflagen vorhin angesprochen. Ich meine, der deutsche Fußball, gerade in den ersten drei Ligen, will so super professionell sein und will alles bis ins Letzte regeln. Lux-Zahlen von Flutlichtanlagen und alles Mögliche. Und dann geht so ein Rasen durch, der ja den Namen Rasen auch nicht verdient. Finde ich jetzt auch ist jetzt ein Mini-Aspekt an dem Samstagspiel, auch aus sportlicher Sicht. Aber es ist schon eine Zumutung, dass das auch nicht gewechselt werden muss, dass es da null Handhabe von Verbandsseite oder von ja, Organisationsseite gibt. Ich meine, so ein Rasenwechsel auch im Winter ist ja jetzt kein Hexenwerk mehr, wie wir auch in Dresden jede Winterpause erleben.
Erste Halbzeit war nicht gut von Dynamo. Ich glaube, man kann es auf die erste Halbzeit auch vor allem konzentrieren. Einige Spieler mit einem eher komplett gebrauchten Samstag. Der Kollege Bauer, der nach einer halben Stunde ausgewechselt wurde, auch Sterne hat kein gutes Spiel gemacht. Ansatzweise auch Tim Schreiber, der natürlich beim ersten Gegentor mit drin hängt.
Also wir hätten eigentlich von Anfang an einfach sagen müssen, komm, wir schieben den Ball einfach lang, haben ein bisschen zu viel versucht. Da. Ich denke, ich habe da falsche Entscheidungen getroffen. Das erste Gegentor entsteht durch einen Chip, den ich eben halt nicht am Mann bringen kann. Dann ist es eben halt auch so schwer gewesen wegen dem Platz. Wir hätten von Anfang an sagen müssen, vielleicht okay, einfach spielen. Und am Ende hat die Mannschaft, die einfacher gespielt hat, das Spiel gewonnen. Ich denke, bei uns war dann noch viel Pech mit dabei. Wir werden dann, denke ich mal, schon ein, zwei Tore vielleicht schießen können. Aber so ist es eben halt. Ne? Es war kein schönes Spiel, dass Rostock dann eben halt sehr abgewichst ist. Das ist dann eben halt klar. Und im Nachhinein bin ich jetzt schlauer. Wir hätten es sowohl von Anfang an spielen müssen. Deswegen ärgert mich das jetzt eben halt auch nach dem Spiel. Weil ich denke, hätten wir es von Anfang an so gemacht, dann wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Aber so stehen wir jetzt hier und sagen, okay, die ersten 15 Minuten haben wir versucht zu spielen. Was am Ende ja kein schlechter Ansatz ist, aber am Ende haben wir so das Spiel verloren.
Überhaupt das Gegentor. Zazar mit so einem Alibi-Klärungsversuch da bei dem Kopfball. Auch Schreiber leitet das Ganze natürlich ein, gibt das auch zu. Ach, das Gegentor war schon schwierig.
Ich nehme Ali mal ein ganz, 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 ganz kleines bisschen da raus, weil er nach dem Chipball von Tim Schreiber nach rechts außen auf Jonas Sterner quasi schon den Schritt nach vorne macht. Quasi in der Vorwärtsbewegung ist, weil er jetzt quasi den Angriff mit aufbauen will. Und dann kommt der Ball zurück und der Schritt, der hat ihm dann halt gefehlt. Also das wirkte völlig orientierungslos, aber er war halt den Schritt schon nach vorne getreten und dann fälscht er ihn auch noch ab. Und dann geht er rein. Ich sag mal, fälscht er ihn nicht ab, nimmt eine Tim mit der Mütze auf. Und so war es eben das einzige Tor des Tages. Unglücklich, aber dann halt auch wieder selbst verschuldet. Und das habe ich damit gemeint, Tim muss den Ball nach vorne dreschen, Richtung der Ferner.
Aber sagt mal, wir sind uns ja unwidersprochen einig, dass das Spiel in den ersten 15 Minuten verloren wurde, sehe ich genauso. Was ich gehört habe, waren gewisse Widersprüchlichkeiten in den Aussagen vom Dynamo-Trainer und auch von einzelnen Spielern, dass man sich eben Tenor war, wir wollten es am Anfang spielerisch lösen und andere sagen, das widersprach aber eigentlich dem, was wir uns vorgenommen hatten. Wie war da euer Eindruck? Und dann frage ich mich natürlich, wenn ihr das soweit bestätigen könnt, wie denn das eigentlich, wenn wir uns vornehmen, ganz salopp formuliert Langholz zu spielen, warum er dann doch versucht, in das spielerische Klein-Klein, was man ja gewohnt ist und was man wahrscheinlich auch viel besser beherrscht, dann doch wieder abgleitet.
An diesem Samstag war die holzverarbeitende Industrie Trumpf. Du konntest dort gar nicht irgendwie spielerisch was lösen, weil das liegt nun mal wieder am Belag. Also auf diesem Acker, auf diesem Sandplatz konntest du nicht schön Fußball spielen. Da hätte auch Messi und Ronaldo nicht schön Fußball spielen können.
Warum haben sie es dann erst versucht, weißt du? Das ist so die Frage.
Das siehst du ja schon an der Aufstellung mit Mika Bauer. Ich glaube, auch der war ja so ein Faktor, dass du siehst, naja, sie haben es irgendwie, hatten sie eine Intention, wir wollen es mit unserem Spiel lösen.
Ja, zumindest in der Vorwärtsbewegung. Aber nach hinten hätte man es wirklich gleich so machen müssen. Wie gesagt, das haben ja dann auch alle so bestätigt. Aber da hat auch eben Lars Binning gesagt und auch der Trainer zur Pressekonferenz, es ist nicht ihr Anspruch. Sie wollten, und er hat gesagt, es sind Automatismen drin, die man dann vielleicht für den ersten Moment gar nicht rauskriegt. Wenn man weiß, immer, man will hinten raus spielen, man sucht immer den nächsten Mann, statt die Dinger nach vorne zu klatschen, Kick and Rush zu spielen. Er hat ja auch gesagt, da umzuswitchen, von jetzt auf gleich einen völlig anderen Fußball zu spielen, das ist seinen Jungs für den Moment am Anfang schwer gefallen. Ohne es zu rechtfertigen, das sind nur die Stimmen von Lars Binning und Thomas Stamm.
Wir definieren uns normalerweise anders und sich dann komplett um 180 Grad zu drehen, ist nicht immer ganz so einfach. Und dann hast du vielleicht auch Automatismen, die drin sind, weil du intuitiv diese Entscheidung hast. Von daher, das ist kein Vorwurf an die Jungs. Wir müssen dann trotzdem aus so einem Spiel genau das mitnehmen. Wenn wir effizienter sind, dann drehen wir das Spiel heute. Und das wäre möglich. Dann redet keiner mehr darüber, wie er war in den ersten 15 Minuten, sondern wenn David das Ding macht, wenn Toni das Ding macht aus 2x6 Metern, dann gewinnst du hier 2-1. war möglich. Und da müssen wir ansetzen. Am Ende des Tages wirst du immer wieder Phasen haben, wie vielleicht die ersten 15. Mal sind es die letzten 15 Minuten oder kurz nach der Pause, wo der Gegner einfach einen Tick besser drin ist, mehr zweite Bälle hat, mehr Zweikämpfe gewinnt. Und da waren wir in den ersten 15, 20, vielleicht auch dadurch, wie wir es gespielt haben, nicht so stabil, wie wir sein müssen.
Nach dem 0:1 ist ja Lars Billing zu Thomas Stamm gegangen. Dann haben die 30, 40 Sekunden lang diskutiert und ab dem Moment lief das Spiel ja auch anders. Dann hat es ja Dresden komplett auf seiner Seite gehabt. Aber wie gesagt, das Tor war ja halt schon gefallen.
Wobei, Thomas, die großen Chancen oder die Chancen, die gab es dann erst im zweiten Durchgang. Und ich sag mal, eine von den Dingern kannst du eben auch machen. Meißner, Menzel. Also gerade das Ding von Menzel war natürlich schon...
Ja, der Schuss von Robin Meißner war eigentlich die einzige Szene, wo der Platz keine Rolle gespielt hat. Der links am Pfosten vorbeigerauscht ist von unserer Sicht. Das war knapp. Und bei Toni siehst du eben, dass der Ball genau in dem Moment, wo er einen Fuß hinhält, noch das Stück höher wegspringt und ihm gegen das Knie prallt. Ja, aber ich sag mal, trotzdem kann man den vielleicht nochmal ein bisschen, das Knie noch ein bisschen schärfer ranhält, ist er vielleicht auch drin. Oder Duffy. Da muss nicht ganz einfach, einer hätte reingemusst.
Und da hätte ich es, Robin Meißner, hätte ich es ja so gegönnt.
Schon geärgert, genau, eigentlich meine Distanz, mein Feld. Deswegen hat es mich am Ende schon geärgert, dass ich den nicht mache und dass wir dann einen Punkt mitnehmen.
Ich habe im Ohr, Jens, in der Vorwoche haben wir gesprochen über Kontinuität, Stabilität. Im Stile einer Spitzenmannschaft, da hast du Energie Cottbus angeführt. Jetzt könnte man sagen, ist jetzt seit vergangenem Wochenende auch ein Stück weit ad absurdum geführt, haben wir jetzt nur auch verloren in Große Asbach gegen Stuttgart 2. Also das hat Dynamo jetzt auch nicht exklusiv. Was man aber sagen muss, Stichwort im Stil einer Spitzenmannschaft, nach dem Spielverlauf, so wie er war und vor allen Dingen mit den drei Chancen, die ihr gerade nochmal beschrieben habt, musst du dort einen Punkt mitnehmen. Ne? Egal so, wie es gelaufen ist, mit all den Begleiterscheinungen, dann hätte das zumindest was Versöhnliches am Ende des Tages aus sportlicher Sicht gewesen. So gehst du mit 0 Punkten dort auch noch weg. Was die sportliche Lage bei all den abseitigen Themen, die wir am Anfang besprochen haben, also sportlich abseitigen Themen, was jetzt die sportliche Lage natürlich echt nochmal zuspitzt und verschärft, auch mit dem Blick auf das, was jetzt kommt. Also insofern, drei größere Chancen oder drei so große Chancen in dem Spiel sind halt auch selten.
Das Gänseblümchen-Prinzip setzt sich eben fort. Ein gutes Spiel mit einem Sieg und dann wieder ein enttäuschendes Spiel mit einer Niederlage. Und man muss eben auch feststellen, wir haben jetzt schon in der Rückrunde drei Niederlagen. So viel wie in der kompletten Hinrunde.
Ja, und Fakt ist eins, Sieg-Niederlage, das wird nicht reichen am Ende.
Erstens das reicht nicht. 6 Spiele sind weg, jetzt sind noch 13. Wenn du 7 Siege einfährst, das könnte nicht reichen. Das Problem ist ja, dass du dich mit diesen Auswärtsniederlagen beziehungsweise in Cottbus mit diesem schmeichelhaften Punkt zu Hause immer wieder selber unter Druck setzt. Du musst das nächste Heimspiel gewinnen, um in dieser Position zu bleiben. Und jetzt kommt Ferl. Und jeder weiß, dass das Hinspielergebnis mega getäuscht hat. Das war ein Schussverhältnis. Ich habe es auch live gesehen an diesem kalten Mittwochabend. 14:4 für Ferl. Da hat die Effektivität von Dynamo gestimmt und die von Ferl nicht. Und dann die nächsten beiden Auswärtsspiele. Du gewinnst in Aachen nicht im Vorbeigehen. Und in Essen momentan erst recht nicht. Die sind Zweiter der Rückrundentabelle hinter Osnabrück. Das ist das Kuriose. Also die zwei, die hinten drin standen, die räumen jetzt so richtig auf. Und das ist das Problem. Du setzt dich zu Hause unter Druck, weil du auswärts nicht lieferst. Und die nächsten beiden Auswärtsspiele sind definitiv keine sicheren 6 Punkte, sagen wir es mal so.
So sehr ich 1860 vor 14 Tagen als den richtigen Gegner zur richtigen Zeit angesehen habe, so rein bauchgefühlmäßig, so habe ich das Gefühl mit Blick auf Ferl, dass das der falsche Gegner zum falschen Zeitpunkt ist. Aber ich lasse
mich... Also brauchen wir am Samstag gar nicht ins Stadion gehen.
Das würde ich so nie sagen. Ich meine, es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Fußballspiel oder die Chancen auf ein gutes Fußballspiel, auf ein viel besseres Fußballspiel als am vergangenen Samstag in Rostock, die sind alle mal intakt und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Dynamo auch gewinnt. Aber Ferl ist halt eine Mannschaft, gegen die sich Dynamo schon immer schwer getan hat.
Das stimmt sicherlich. Und bei Ferl liegt natürlich auch so dieses Latent drin, naja, es ist halt Ferl.
Das ist das große Problem. Hoffentlich nicht bei der Mannschaft. Die wird es schon zu 100-110% ernst nehmen, aber die Erwartungshaltung eben genau, es ist halt Ferl. Die ist gigantisch.
Aber die haben schon 11 Punkte in der Rückrunde geholt.
Ja, das meine ich ja damit. Also einfach wird das nicht spielerisch mit Sicherheit eine der besseren Mannschaften in der dritten Liga. Aber diese 4 kurzen Buchstaben, dieses kleine Dorf, das muss doch zu bezwingen sein. Das ist halt auch immer diese Erwartungshaltung von außen. Aber die Erwartungshaltung schüren sie sich eben auch selber. Indem sie auswärts nicht gewinnen, müssen sie zu Hause. Und das ist das große Problem. Und mein großes Problem ist, ich muss jetzt meinen Urlaubsverpflichtungen nachkommen.
Das mach mal. Naro, wir danken dir sehr. Schön, dass du Zeit gehabt hast. Und wir wünschen dir ganz viel Spaß in Berlin. Thomas Nahndorf hat sich sein schönstes Geschenk gemacht. Er fährt zu seinem Geburtstag am Donnerstag zu seinem Lieblingssänger James Blunt. Das ist ein wunderbarer Ehrentag. Singst du Your Beautiful dann mit, ganz laut?
Er guckt den Spiegel im Auto in den Spiegel und singt Your Beautiful.
Erstens das. Meine Frau stand gerade neben mir, hat mit dem Finger auf die Uhr gezeigt und die lacht jetzt, weil sie ist ja dafür verantwortlich. Ich will da nicht hin, aber so ist es halt. Und nein, ich habe James Blunt schon angerufen, er wird einfach nur für mich 1973 spielen.
Okay, na, hoffentlich.
Dann haben wir das Geburtstag gleich noch rein und dann wird das schon rund. Ich danke euch.
Schönen Geburtstag. Tino, dann haben wir's. Der Kollege Meyer verstreut nicht ganz so viel Optimismus mit Blick auf den Samstag. Ich würde mir das trotzdem anschauen im Rudolf-Habich-Stadion. Auch ich erwarte allerdings, dass das ein dickes Brett wird mit dem SCV.
Das wird's ganz sicher. Das wird's ganz sicher. Und jetzt, auch wenn du mich gerne als Politiker bezeichnest und jetzt auch wahrscheinlich das wieder deine erste Reaktion ist, ich halte am Samstag alles für möglich.
Sehr schön. Das gefällt mir. Dass du dich immer so klar festlegst. Also, dass du dich wirklich einfach mal sagst, okay, Dynamo gewinnt am Samstag mit 2-1 oder so. Nee, das hört man von dir heute nicht.
Ich hatte ja Hansa gegen Dynamo 1-1 getippt und ehrlicherweise, das haben wir ja nur gerade rausgearbeitet, war das logische Ergebnis. Nach der verschlafenen ersten Viertelstunde und den drei Großchancen in der zweiten war das logische Ergebnis. Du siehst, ich war so weit gar nicht weg, aber ich habe für Samstag, für das Fernspiel ehrlicherweise gar kein Gefühl. Gerade jetzt noch nicht. Vielleicht baut sich da in der Woche was auf. Ist ja manchmal auch so, ne, wenn du in so eine Wettkampf-Feeling reinkommst. Aber gerade jetzt könnte ich dir nicht sagen, wie ich so bauchmäßig denke, was da am Samstag passiert.
Die Gefühle haben Schweigepflicht beim Kollegen Meyer, höre ich da aus.
Um das nochmal musikalisch zu untermalen, genau. Ich wüsste jetzt nicht, was James Blunt dazu sagt, aber Frau Berg würde sagen, die Gefühle haben momentan noch Schweigepflicht.
Und übrigens, weißt du, wer am Samstag wieder ein Kandidat ist für den Kader der SGD? Der fehlte ja seit seiner Verletzung aus dem Spiel gegen Viktoria Köln. Vinko Schapina, rechtzeitig fit, am Dienstag erstmals wieder im Mannschaftstraining dabei gewesen. Wir haben mit ihm gesprochen. Vinko, wie ist es? Zu Hause alles gut, Familie? Wächst und gedeiht? Der Nachwuchs?
Ja, gedeiht, wächst auch der junge Mann.
Sind schon fußballerische Fähigkeiten zu erkennen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich werfe ab und zu schon einen Ball hin, dann kommt mal zufällig einer zurück. Nee, aber ist alles schön, anstrengend, aber sehr schön und ja, läuft alles soweit.
Jetzt bist du endlich wieder fit, oder? Mannschaftstraining wieder mit dabei sein, die schlimme Zeit vorbei. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich habe heute meine erste Einheit gemacht mit der Mannschaft. Dementsprechend bin ich sehr froh erstmal. Hat alles gut geklappt und jetzt steigern wir von Tag zu Tag. Also ich denke mal auch von der Intensität her und dann schauen wir mal, wie schnell es 100% wieder gehen kann.
Du bist genau zum richtigen Zeitpunkt fit geworden, oder?
Inwiefern?
Für deinen Ex-Verein.
Ach so, ja. Ist trotzdem ein Spiel wie das andere. Es geht um 3 Punkte. Aber klar. Wenn man alte Kollegen sieht, ist immer cool, aber ja, ich will einfach nur irgendwie helfen. Trotzdem muss ich schauen, dass ich bei 100% lande und dann kann ich auch erst wieder helfen.
Bei wie viel Prozent bist du?
Ja, das wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Es ist immer so ein bisschen, ich glaube, dass man immer ein bisschen reinkommen muss von der Luft her, von der Dynamik nach mehr als 3 Wochen Pause. Da geht es jetzt darum, so schnell wie möglich dahin zu kommen und dann, wie lange es dauern wird, sehen wir dann.
Aber möglicherweise bist du schon eine Option für den Samstagnachmittag.
Ich hoffe, dass wenn die ganze Trainingswoche gut funktionieren sollte, dann hoffe ich, dass ich eine Option bin und dann schauen wir weiter.
Du bist ja immer noch irgendwie so der Ferl-Experte. Jetzt kommt Ferl nach diesem Spiel gegen Rostock. Rostock musste man niemanden groß motivieren. Bei Ferl sagen alle, ja, Ferl. Aber das Hinspiel, da hat Ferl schon mal gezeigt, was sie drauf haben, auch wenn ihr das dann mit 3-0 gewonnen habt. Was ist deren Stärke?
Ich glaube, zunächst muss man mal sagen, dass Ferl schon sich etabliert hat in der Liga. Die sind weit davon weg, dass man sagt, da der kleine Verein Ferl kommt zu Gast. Sondern es ist schon so, dass man Respekt hat und von den Qualitäten der Mannschaft weiß. Und es ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die sehr viele Pässe spielt, über 90 Minuten nie das Spielsystem ändert, die Formation nie ändert, mit ganz viel Geduld spielt. Ja, das muss man unterbinden und gleichzeitig mit dem Ball auch versuchen, das Heft in die Hand zu nehmen, Der Platz wird natürlich auch anders sein wie in Rostock. Dementsprechend kann man es auch machen. Trotzdem wissen wir natürlich ganz klar, wie Ferl spielt. Und da gibt es überhaupt nichts zu unterschätzen oder sonst irgendwas. Auch nach der Niederlage jetzt nach Rostock nicht. Jeder ist fokussiert und wir hoffen, dass wir die 3 Punkte beibehalten. Ja.
Jetzt hast du die letzten Wochen den Blick von außen auf das Ganze. Der Rückrundenstart war jetzt eher suboptimal oder mäßig, sage ich mal, mit 7 Punkten. Woran machst du das fest?
Ja, das hast ja du gesagt.
Mäßig. Ist er super?
Nein, super ist nicht. Es geht aber gefühlt immer besser. Klar sind wir auch nicht ganz zufrieden. Für mich war es aber natürlich erstmal komisch. Also von draußen zuzuschauen ist wirklich das Allerschlimmste, was es gibt. Wenn man wirklich gar nicht helfen kann. Deshalb habe ich mich jetzt erstmal auf mich fokussiert, um wieder fit zu werden. Und dann hoffe ich auch, dass ich schnell wieder der Mannschaft helfen kann.
Sagt Vinko Schapina. Der kann Dynamo auf jeden Fall gut tun im Frühjahr 2025, wenn er wieder dabei und fit ist. Eine andere Personalie noch, über den hatten wir letzte Woche natürlich gesprochen, weil er dem Spiel gegen 1860 München auch seinen Stempel mit aufgedrückt hat. Jakob Lemmer wird so ein bisschen diskutiert. Vertrag läuft aus. Ist noch unklar, wie es mit ihm weitergeht.
Spannende Sache. Also ich fand ja dann auch die Anfrage, oder wenn Kaiserslautern ins Spiel kommt und damit Markus Anfang, finde ich, das ist schon interessant. Jetzt auch die Lehre aus dieser Podcast-Folge ist ja, bevor man irgendwie sich eine Meinung bildet oder irgendwie so eine scheinbar Wahrheit verbreitet, müsste man mit dem Beteiligten mal reden. Und ich habe gerade so gar kein Gefühl, wie Jakob Lemmer drüber denkt.
Ach ja, ich kann nur sagen, dass ich mich sehr wohl fühle hier und ich versuche da jetzt gar nicht so drauf zu gucken. Ich versuche einfach die Spiele, die kommen, anzunehmen. Ich glaube, das war vielleicht auch letzte Saison der Fehler, dass viele vielleicht schon zu sehr in die Zukunft geguckt haben. Deswegen ist das Wichtigste für mich, dass ich jetzt von Spiel zu Spiel gucke und da jetzt nicht so weit in die Zukunft schaue, was dann passiert, wenn das passiert.
Naja, das hätte ich jetzt auch erstmal in so ein Mikrofon gesagt. Das sage ich dir bei meinem Marathon auch, Jens, es kommt schon alles irgendwie. Aber der Jakob Lemmer wird ja für sich einen klaren Plan haben. Traue ich mir zweite Liga zu? Brauche ich dafür ein Umfeld, ein gewohntes Umfeld? Also muss ich auf die Karte Dresden setzen und hoffen, dass es klappt? Gehe ich den nächsten Schritt, beispielsweise nach Kaiserslautern? Und was passiert, wenn die am Ende doch in die erste Liga aufsteigen? Nehme ich das nur mit als mal gucken, was passiert, oder traue ich es mir ernsthaft zu? Da hätte ich jetzt kein Gefühl, wie Jakob Lemmer darüber denkt. Und es gibt ja da verschiedene Karriereansätze, ne? Und verschiedene Typen. Der eine, der eher sagt, ich nehme das, was ich habe, und Dynamo ist schön und hier bin ich noch nie am Ende. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Oder ich kriege nur einmal ein Angebot von einem gestandenen Zweitligisten, das mache ich jetzt. Und habe vielleicht die Option erste Liga.
Das war unsere heutige Podcast-Folge. Ich habe am Wochenende mein Lieblingswort, weil wir ja vorhin bei Politiker waren, war das Wort von Friedrich Merz. Jetzt ist hier Rambo Zambo. Man muss ganz ehrlich sagen, das war eine Folge ohne viel Rambo Zambo.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen, Jens.
Tino, dann dir eine gute Woche mit dem ein oder anderen Stückchen Kuchen. Süßes geht immer.
Das habe ich von dir gelernt und das stimmt. Deswegen bist du so ein durchweg optimistischer Mensch. Vielleicht ist ja Samstag 18.15 Uhr wieder Rambo Zambo. Wir gucken. Ciao.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.